Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt oder vielleicht heute zum allerersten Mal unseren Podcast hört. Für mich ist es eine ganz besondere Folge, denn unseren heutigen Gast habe ich schon sehr, sehr lange versucht, in den Podcast zu bekommen. Jetzt ist es mir gelungen und ich darf Antje von Dewitz hier im Maschinenraum Berlin begrüßen. Antje ist Unternehmerin von dem Familienunternehmen VD und alle, die sich fürs Wandern, Radfahren oder den Bergsport interessieren, kennen VD sicherlich als Outdoor-Ausrüster und haben vielleicht auch Produkte von dieser deutschen Marke. Aber auch abseits dieser vielen Produkte sorgt Antje als Unternehmerin immer wieder für Aufsehen im positivsten Sinne, zum Beispiel mit ihrem weitreichenden Engagement für Umwelt und Gesellschaft. Auf uns wartet in dieser Folge also viele spannende Themen rund um Umweltschutz, Unternehmertum und wie beide Themen auch miteinander vereinbar sind. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein kleiner Hinweis, denn auch das ist heute besonders. Meine Co-Moderatorin Katja ist heute leider krankheitsbedingt nicht mit dabei. Sie hat aber wie immer das, was bisher geschah, für uns vorbereitet. Und damit starten wir jetzt in das Gespräch mit Antje von Dewitz. Viel Spaß.
Was bisher geschah. 1974 gründet Albrecht von Dewitz eine Firma für Rucksäcke und Bergsportausrüstung. Das Unternehmen benennt er nach seinen Initialen, VD. Wanderkleidung ist damals noch etwas für echte Bergsportler und Naturfreaks. Es ist noch 40 Jahre vor dem großen Outdoor-Boom in den 2010er Jahren, als Jack Wolfskin von der Private-Equity-Firma Blackstone übernommen, die Fußgängerzonen mit Filialen pflastert und Outdoorjacken für viele Deutsche zur Alltagsuniform werden. VD behauptet sich auf diesem Markt als Familienunternehmen. 2009 tritt Antje von Dewitz die Nachfolge ihres Vaters an. Das Unternehmen richtet sie konsequent nachhaltig aus. Heute sitzt VD in Tettnang am Bodensee und beschäftigt rund 600 Menschen. Knapp 10% der Produkte werden in Deutschland gefertigt. Der Umsatz ging 2024 auf knapp 130 Millionen Euro zurück. Die Outdoor-Branche steckt in der Krise. VD-Chefin Antje von Dewitz ist in Deutschland eine der prominentesten und lautesten Stimmen für eine ökologische Transformation der Wirtschaft. Was es dazu braucht und vor welchen Herausforderungen sie mit VD steht, darüber sprechen wir mit Antje von Dewitz jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Herzlich willkommen, liebe Antje, im Maschinenraum.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Danke, dass du nach Berlin gekommen bist und als du hier in den Maschinenraum betreten hast, hast du vielleicht unten unsere Espresso-Bar gesehen. Zumindest hast du einen leckeren Milchkaffee aus der Espresso-Bar.
Der wurde mir freundlicherweise geliefert, von daher habe ich die Espresso-Bar nicht gesehen.
Vielleicht haben wir gleich noch Zeit. Eine wunderbare Espresso-Maschine und wir verwickeln unsere Gäste dort immer in ein Gespräch, ein fiktives Gespräch mit einer Person, die sie dort treffen. Und stell dir vor, du triffst dort Reinhold Messner. Worüber würdet ihr zuerst sprechen? Über Gipfel, über Grenzen oder über Verantwortung?
Vermutlich über Verantwortung. Ich glaube, dass wir da beide ein Faible für haben oder eine stark ausgeprägte Sensorik für Verantwortung.
Mhm. Habt ihr euch schon mal getroffen?
Nee, ja.
Ich habe ihn deswegen auch ausgesucht, weil du ja selbst auch begeisterte Wandererin bist. Das weiß ich nicht, ob Reinhard Messner sich als Wanderer bezeichnen würde. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe gelesen, dass du vor einigen Jahren dir einen Traum erfüllt hast und über 1000 Kilometer vom Höhenwanderweg gelaufen bist mit über 66.000 unterschiedlichen Höhenmetern, 3 Monate lang. Als Auszeit, Sabbatical wird man das wahrscheinlich heute nennen. Wenn du heute an diesen Weg denkst, was bleibt bei dir stärker? Die Erschöpfung nach den über 1000 Kilometern oder die Klarheit, die du vielleicht noch im Kopf hattest?
Auf jeden Fall dieses Freiheitsglück, die Klarheit, die Weitblick. Also seitdem bin ich schon süchtig. Ich war vorher schon bergbegeistert, aber meine Kinder waren kleiner. Also ist jetzt wirklich mehr Freiraum in meinem Leben. Und damit lebe ich die Sucht nach dem Weitblick regelmäßig aus. Weil das ist schon, gerade in herausfordernden Zeiten, in denen wir uns ja sicher gerade alle befinden, ist die Berge einfach das Beste. Also auf die Gipfel rauf, auf die Pässe vor allem, ich liebe Pässe und dann diesen Weitblick genießen und die Klarheit im Kopf, das ist schon einfach sensationell.
Welcher Wanderweg war das?
Es war der GTR Grande Traversati delle Alpi. Der ging in der Schweiz los, nur für den Pass, bis nach Ventimiglia, nach Italien. Also quer einmal durchs Piemont an der französischen Grenze entlang.
Und du
dann
hast
zum Schluss ins Meer.
Du hast das als Solo-Wanderin
nicht nur. Also ich habe mir das zum 50. geschenkt. Mhm. Und so etwa die Hälfte bin ich alleine gelaufen und die andere Hälfte sind immer etappenweise Freundinnen oder Familie dazugekommen. Also war großartig konstruiert, so dass ich ganz viel Me-Time hatte, aber ganz viel eben auch ganz tolle Qualitätszeit mit Freundinnen und Familie. Es war echt super.
Das hört sich
Weil
gut an.
Wandern ist nämlich sowieso, du führst die besten Gespräche beim Wandern.
Mhm. Ja, das hört man viel auch von denen, die längere Wanderung machen oder auch den Jakobsweg zum Beispiel gehen. Ja. Ich selbst wollte auch mal eine Leitmüllüberquerung machen. Da habe ich mir leider eine Woche vorher die Achillessehne verstaucht gehabt, da war ich dann Kanufahren in Schweden, was auch nett war.
Was auch schön ist, ja.
Aber ich finde auch, die Berge haben eine Anziehungskraft. Antje, du bist im Familienunternehmen aufgewachsen. 2009 bist du dann als Geschäftsführerin, hast die Geschäftsführung übernommen von VD. Wann war dir klar, dass du das Unternehmen übernimmst und es auch anders machen möchtest?
Also ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, weil ich bin immer wieder konfrontiert worden, na, willst du mal Papas Firma übernehmen? Also das setzt ja automatisch was in Gang, wenn es immer wieder kommt. Von daher war das immer in meinem Kopf und ich habe dann einen Studiengang gewählt, der recht breit war und habe dann während meines Studiengangs, ich glaube, 10 Praktika gemacht, um meine Richtung zu finden. Ich dachte eher, ich lande bei Greenpeace, also habe ich bei vielen NGOs, Umwelt-NGOs Praktika gemacht, aber auch bei Süddeutschen Rundfunk, Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk, Goethe-Institut in Abidjan. Also ganz unterschiedlich und immer mit der Fragestellung, so, wo leiste ich meinen Beitrag, wo komme ich an? Und zuletzt eben bei VD und da gleich beauftragt mit dem Aufbau einer neuen Produktkategorie.
Mhm. Welche war das dann?
Die Packs and Bags, also die eher modeorientierten Taschen und
so
Rucksäcke.
Die Duffel Bags.
Auch, aber oder? Eben auch so kleine Rucksäcke, so. Kleine Taschen, so für Startgebrauch. Und dann, kurzer Zeitsprung, hatte ich schon 2 Kinder und mein Freund hat immer noch studiert oder mein jetziger Mann. Und dann war klar, okay, wenn er jetzt fertig ist mit dem Studium, dann ist klar, müssen wir überlegen, was machen wir. Und mir ist da klar geworden, also hier, ich bin angekommen, wow, ich will diese Firma übernehmen. Das war da ganz deutlich, weil das eben gerade auf so eine Entscheidung zugelaufen ist, was passiert jetzt im Leben? Und mir war klar, egal was passiert, hier will ich auf jeden Fall zurückkommen. Weil, glaube ich, ganz viel zusammenkam. So, dass ich habe gemerkt, ich bin Gestalterin. Ich habe gemerkt, wenn ich Verantwortung übernehmen möchte, meinen Beitrag leisten möchte, was mir echt immer irgendwie schon eingebrannt war, dann als Unternehmerin. Outdoor war meine Leidenschaft schon immer. Von daher ist da ganz viel zusammengekommen.
Und hast du dich überschnitten mit deinem Vater dann in der Zeit?
Ja, also mein Vater hat das Unternehmen geführt bis 2009 und dann
habe ich meine klare Übergabe gemacht, quasi zeitlich.
Genau, eigentlich schon. Also ich bin dann nochmal weggegangen und bin 2005 zurückgekehrt als Marketingleiterin dann und wir hatten dann 4 gemeinsame Jahre, um auch nochmal so das Unternehmen Übergabe fit zu machen. Das war wirklich zugeschnitten auf ihn als Gründer und ab 2009 habe ich dann übernommen.
Wenn du an deinen Vater denkst, was glaubst du, hast du von ihm geerbt und wo hast du auch vielleicht Sachen bewusst anders gemacht oder auch losgelassen?
Er ist so ein echter Pionier, definitiv. Also er hat das Unternehmen wirklich mit 2 Händen gegründet, mehr oder weniger. Wenig Startkapital gehabt und so gut wie gar keins. Und er hat eine unglaubliche Visionskraft. Also wir hatten es ja in der Einleitung schon gehört, den Outdoor-Bereich, den gab es damals noch gar nicht. Den Begriff gab es noch nicht mal. Es gab nur Bergsport.
Kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Kann man sich nicht mehr vorstellen. Aber er hatte den Weitblick, dass er gesagt hat, es wird die Zeit kommen, da fahren die Leute nicht mehr nur ans Meer, sondern die wollen in die Berge. Und das ist darauf will ich setzen. Das war irgendwie finde ich das cool. Und also was ich denke, was uns vereint, ist schon auch so dieser, bin auch eine Pionierin, aber auf einem anderen Feld sozusagen. Ich glaube, wir haben die ähnliche Energie und Tatkraft. Ich bin eine andere Generation. Bei ihm ging den Aufbau. Bei mir war schon immer im Blut, wie leiste ich meinen Beitrag für einen lebenswerten Planeten. Mit der Fragestellung hat er sich gar nicht so beschäftigt, weil er viel existenzieller mit der Gründung unterwegs war. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, deutlich, weil mir das ganz, ganz intrinsisch mich motiviert, sozusagen Unternehmen danach auszurichten.
Wir sprechen gleich auch darüber, was du alles anders machst und wie sich VD auch weiterentwickelt hat in den 15 plus Jahren, in denen du das Unternehmen jetzt auch operativ führst. Da hast du bestimmt viele Entscheidungen getroffen. Manche sind irgendwie leichter gewesen, andere sind schwerer. Wir haben gerade über die Wanderung gesprochen. Was hilft dir, klar zu bleiben, um wirklich gute Entscheidungen, auch schwierige Entscheidungen zu treffen?
Also die regelmäßige Wanderung auf Berge hilft mir definitiv. Also wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir am Bodensee direkt bei den Bergen unseren Standort haben. Und die Natur ist mir echt extrem wichtig. Und aber auch genauso der Austausch mit meinen Kolleginnen, mit meinen Freunden. Also ich bin ein Mensch, glaube ich, der beim Reden denkt. Ich brauche den Austausch, um mir klar zu werden über Dinge auch. Vieles passiert so beim Wandern oder wenn ich mit mir beschäftige, beim Joggen oder so, aber vieles passiert dann eben auch, wenn ich Sachen formuliere, dass es nochmal schärft. Und ja.
Du hast gesagt, du bist eine Pionierin auf einem anderen Feld und auch du hast auch deine eigene Vision für VD. Wie prägst du das Unternehmen und was macht ihr als Unternehmen auch gemeinsam?
Du meinst als Team?
Ja.
Also ich denke sowieso ganz stark im Team. Mhm. Also ich würde auch eher VD als Pionierunternehmen bezeichnen, als mich als Pionierin. Mhm. Wobei ich das ja gerade getan habe im Albrecht. Aber was ich mit einbringe als Unternehmerin, als Geschäftsführerin, ist auf jeden Fall diese Vision eines, es lässt sich machen, nachhaltig zu wirtschaften und dabei erfolgreich zu sein. Und ich glaube da, wenn ich jetzt nochmal an meinen Vater anknüpfen darf, dieses eben aus dem üblichen Rausdenken, Grenzen überdenken, so Glaubenssätze zu sprengen, einfach zu sagen, ja warum denn? Ich glaube, das verbindet uns. Das ist, glaube ich, so von der Denkweise her. Und diesen Weg dann tatsächlich zu gehen, das kannst du sowieso nur als Team. Du kannst nur als Einzelner den Mut haben oder vielleicht auch das Angeborene zu haben, zu sagen, ja warum denn nicht oder so. Oder eben auch den Mut haben, das auszusprechen, die Vision auszusprechen. Und zu sagen, das ist ein echter Wert, dahin zu gehen. Und da, denke ich, eignen sich besonders gut Familienunternehmen dazu mit der Langfristigkeit und der Werteorientierung. Und dann aber brauchst du das Team, um überhaupt das umzusetzen, weil alleine geht ja gar nichts.
Ja. Das Wort enkelfähig oder enkeltauglich kommt ja auch häufig in dem Zusammenhang. Was bedeutet das für dich, ein Unternehmen enkeltauglich zu machen?
Ja, also ich ist jetzt nicht in meinem Sprachgebrauch drin, aber komme damit schon klar. Also was für mich ganz, also mein, woran ich immer denke, ist gerade, wir hatten es auch vorher schon von unseren Kindern, ich habe 4 Kinder, schon vor meinen Kindern war das für mich ein echtes Anliegen, meinen Beitrag zu leisten mit meinen 4 Kindern und ich habe quasi die Geschäftsführung übernommen und war vierfache Mutter, war das für mich ganz eingebrannt, auch diese Vorstellung, dass mich eines Tages meine Kinder fragen werden, so, hey, wow, also wenn denen aufgeht, so, was passiert euch mit diesem Planeten, so, dass sie mich fragen werden, so wie, so, was habt ihr denn getan? Und mir war total wichtig, immer sagen zu können, so, hey, ich habe mich wirklich, wirklich bemüht, diesen Planeten für euch lebensnah oder lebendig und schön zu erhalten. Das ist für mich im Kern, dass das, was wir tun, für unsere Kinder tun und für unsere Kindeskinder tun und dafür beitragen.
Ist das auch dann dein innerer Motor, der dich antreibt?
Das ist schon ein großer Teil meines inneren Motors. Weil das finde ich, dieser Gedanke daran, auch wenn man das Gefühl hat, was hat das jetzt mit Unternehmen zu tun, ist, glaube ich, immer der Gedanke, der doch hilft, auch den richtigen Kontext wiederherzustellen. Raus aus den Kurzfristzahlen und raus aus der Wirtschaftskrise rein ins große Ganze. Und das große Ganze, da geht es einfach um noch mehr.
Viele sprechen über Nachhaltigkeit und VD lebt sie seit Jahren. Und wenn du sagst, dass du VD als Pionierunternehmen siehst, dann wahrscheinlich in dem Feld auch der Nachhaltigkeit, oder? Was hilft dir oder was hilft euch bei VD, dass das Thema nicht eine einfache Floskel ist, sondern dass das auch fühlbar wird bei den Mitarbeitenden, die da voll intrinsisch dahinter stehen und ihr gleichzeitig auch in dem Wirtschaftssystem als Organisation auch funktioniert?
Ja, also wir hatten das Thema Nachhaltigkeit, habe gar nicht ich ins Unternehmen gebracht, sondern wir hatten tatsächlich schon wirklich großartige Projekte am Start. Wir hatten schon 1994 ein eigenes Recycling-Netzwerk am Start mit recycelfähiger Kollektion, mit Händlern, die alte Ware zurückgenommen haben, Industrienetzwerk, die recyceln konnten. Also wirklich unglaublich innovativ, seiner Zeit weit voraus und dennoch nicht geschafft, das erstens glaubwürdig an den Kunden zu bringen, beziehungsweise was heißt glaubwürdig? Glaubwürdig schon, aber es wurde überhaupt nicht bekannt. Und zweitens im Inneren des Unternehmens es auch so aufzustellen, dass es erstens erfolgreich war und zweitens die Leute mitgerissen wurden sozusagen. Und das war für mich so ein ganz starkes Learning, weil da war was am Start, was heute noch, 30 Jahre später, immer noch eine Besonderheit ist, aber dennoch nicht geschafft hat sozusagen anzukommen. Und du musst ja beides schaffen. Du musst damit Erfolg haben, sonst stirbst du als schöner Schwan. Und zweitens brauchst du für die Umsetzung, brauchst du das ganze Team. Das muss nach innen funktionieren. Und für mich war damals klar und für uns alle war damals klar, wenn wir diesen Weg gehen und den wollten wir gehen, also wirklich die Probleme, die unsere Branche hat und wir sind die Textilbranche, wir sind eine der Risikobranchen, egal wo du hinschaust, diese Branche hat Probleme und wir möchten Teil der Lösung sein, dass wir das ganzheitlich angehen und dass wir das systematisch angehen und systemisch angehen. Weil was ich häufig damals gehört hatte, war, jetzt guck mal, jetzt machen wir da so viel für ökologisches Recycling, aber hier kriegen wir nicht mal den Müll sortiert. Also so, das ist so ein, also da fangen wir im Kleinen an, am Standort, genau so. Das sind die kleinen Themen, so, dass es wirklich auch durchdekliniert ist, zumindest eben so, dass es auch glaubhaft ist, also dass es sichtbar ist, fühlbar, das finde ich total wichtig im Inneren. Und dann aber, dass es wirklich die großen Themen systematisch auch anpackt. Also wenn ich jetzt mal, wir haben wirklich analytisch sind wir vorgegangen und gesagt, okay, am Standort haben wir eine große Verantwortung und Hebelwirkung und dann natürlich im gesamten Produktlebenszyklus. Und wir sind da sehr systematisch vorgegangen, haben mit EMAS alle Emissionen und Verbräuche erhoben und dann eben wirklich Stück für Stück alles abgearbeitet, auf Ökostrom umgeschaltet, Papier abgeschafft, nur noch 100% Recyclingpapier. Den Katalog abgeschafft, nur noch online. Dann Mitarbeitermobilität angegangen, weil das waren die drittgrößten Emissionen auf dem Land, fährt jeder Auto. Und dann auch wirklich ganz konsequent dezentrale Duschen gebaut, überdachte Parkplätze für Bikes, einen E-Bike-Park angeschafft, den man ausleihen kann. Die besten Parkplätze für Mitfahrgelegenheiten und nicht für die Chefs. Außer mein Vater als Altchef. und so weiter und so weiter. Dann auch mit dem Plan, das haben wir dann auch umgesetzt, im Innenhof 60 Parkplätze abzuschaffen, da Kletterturm und Wiese zum, also Lebensqualität, für Aufenthaltsqualität gesorgt. Und lauter solche Maßnahmen, die dann ganz direkt bei den Leuten auch ankamen, die auch fühlbar und spürbar waren. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis von Transformation. Ja. Das darf nichts Abstraktes sein, das darf nichts von Top-Down sein, sondern du musst es erleben können als Lebensqualität.
Und was war dann so der Tipping-Point, wo du gesagt hast oder ihr gesagt habt, okay, wir machen manche Sachen auch schon seit 1994, hast du gerade gesagt. Aber jetzt gehen wir das Ganze ganzheitlicher an und gehen all in, whatever it takes.
Das war 2009 und das war ja quasi, das was war ich mit beschrieben Start habe. Dann genau, sozusagen. Was ich beschrieben habe, war jetzt quasi nur am Standort. Aber das war, auch wenn es so die kleineren Maßnahmen sind, war das unglaublich wichtig, um die Überzeugungskraft auch im Inneren zu entfalten. Also wir haben am Anfang, sind wir schon auf Skepsis gestoßen, gerade wenn man EMAS einführt, was ja so ein Managementsystem ist und das bei einem mittelständischen, pragmatischen, hemdsärmeligen Unternehmen, das war ein Kulturwandel, der da angestoßen wurde. Plötzlich werden alles erhoben, plötzlich werden Prozesse erhoben, du musst alles ablegen und macht ja nicht mal Spaß. Es ist ja wirklich am Anfang, das ist ja ganz viel Bürokratie, wird es ja von allen empfunden bis heute, gell? Aber du brauchst natürlich diese Daten, weil du musst es messen, sonst weißt du ja gar nicht, was du tust. Und da war sehr viel Skepsis und auch die Frage so, ich komme ja noch gleich auf den Produktlebenszyklus, aber diese Frage so, wissen die denn, was sie tun und ist es jetzt Greenwashing und wissen die, wie viel Arbeit es ist und ich bin aber nicht grün, also auch so Ideologien wurden dahinter vermutet. Und dann für mich war das im Kopf schon so ein bisschen, verbinde ich das mit dem Start des Mobilitätspakets oder Konzepts, wo dann einfach so viele Leute angefangen haben, Fahrrad zu fahren und so viele Leute so irgendwie den Mehrwert gespürt haben und auch dann, als die Parkplätze umgewandelt wurde in so lebenswerte Flächen, dass da echt ein Umdenken stattgefunden hat und der Letzte sozusagen, da habe ich immer noch das Bild von unserem Instandhaltungsleiter im Kopf, der Berg von einem Mann seit 30 Jahren im Unternehmen, der dann kam und gemeint hat, auf Tiefschwäbisch, du weißt schon, ich bin kein Grüner, aber, und dann hat er irgendwie so LED-Umstellungskonzept ausgerollt, wie er jetzt sozusagen alles auf LED umstellt und damit so und so viel Energie einspart und trotzdem Kosten einsparen kann und so. Also das haben wir im Inneren gebraucht, um aber dann eben die großen Themen anzugehen. Und die großen Themen sind wir genauso systematisch angegangen. Also
können wir gleich drüber sprechen. Was mich interessieren würde, ist, war das für dich auch eine Grundvoraussetzung, die Nachfolge anzutreten?
So kann ich es nicht ausdrücken, weil mich das schon, also ich habe gemerkt, dass ich Gestalterin bin und das als Unternehmen kannst du gestalten und das Unternehmerin kannst du gestalten und das hat mich total gepackt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich übernommen habe, war ja noch gar nicht klar, werde ich das denn überhaupt, also lässt sich das umsetzen. Also wir haben keine großen Vorbilder gehabt oder so. Und als ich dann meine Vision ausgepackt habe vor meinen Geschäftsleitung Kolleginnen und gesagt habe, so, ich würde gern VD in so einer Art Glashaus entwickeln, so, weil quasi alles transparent ist und du kannst überall unter den gefühlten Teppich gucken, weil es gut ist, weil wir es alles gut machen und weil wir also gar nichts verstecken müssen, egal hier oder in Asien oder wo auch immer wir gerade uns in VD-Prozessen befinden. da habe ich wirklich einen Heidenrespekt davor gehabt, das so zu äußern. Und habe mir gedacht, so wenn die mir jetzt sagen, so ist eine schöne Idee, aber so funktioniert es ja nicht und da glauben wir kein Stück dran, dann glaube ich, wären wir jetzt nicht hier, wo wir jetzt heute sind.
Ja.
Und die haben alle mitgezogen und das war nicht zu erwarten. Das war nichts, auf was ich jetzt gesetzt habe, dass das passiert.
Oder wo du vorher vorgefühlt hast, ob das Akzeptanz hat.
Ja, weil sich das auch bei mir so dann im, also das war klar, okay, ich möchte gerne eine Vision vorlegen, ich möchte in Austausch gehen und dann habe ich ja erst angefangen, das alles niederzuschreiben, ja, was mir eigentlich wichtig ist.
Ja. Was hat dein Vater damals dazu gesagt?
Mein Vater bis heute ist der, ist der da fein mit, sagt doch, okay, könnt ihr machen. Wichtig sind halt die Zahlen und wichtig ist, dass ihr ein Produkt, dass ihr super Produkte entwickelt, dass ihr technisch innovativ seid, dass ihr keine Geschwindigkeit verliert. Also er blickt da, hat einen anderen Blick drauf. Er sagt, das Unternehmen muss funktionieren und wenn das mit der Vision funktioniert, ist schön und gut.
Okay, ja. Und du hast gesagt, Stichwort Zahlen. Die meisten denken dann wahrscheinlich so an Gewinnzahlen zum Beispiel, nachdem man dann hinterher schaut, ob ein Unternehmen funktioniert. Haben sich die Zahlen bei euch auch verändert, dass ihr nicht ausschließlich darauf schaut, sondern auch auf andere Zahlen?
Ja, auch. Also wir haben die Nachhaltigkeitsziele in die Unternehmensziele aufgenommen. Mhm. Das heißt also, bei uns wird auf Umsatz und EBIT und EBITDA geschaut, aber genauso wird geschaut auf, okay, sind wir auf dem Weg der Klimareduktion, sind wir da auf Kurs? Also wir folgen den SBTIs, den wissenschaftsbasierten Klimazielen, sind wir da auf Kurs? Wir haben unser eigenes Nachhaltigkeitslabel Green Shape, was so das strengste, tiefste, ganzheitlichste Textillabel ist, das existiert. Und da gibt es jährlich Ziele, die wir erreichen wollen. Und also jetzt sind wir bei, ich glaube, 85% der Kollektion ist in Green Shape. Okay, im nächsten Jahr muss es 90 sein. Also solche Ziele verfolgen wir.
Vielleicht, wenn wir das jetzt auf die großen Felder anwenden, wo ihr euch transformiert habt. Du hast gerade gesagt, Produkt, Materialien. Kannst du einmal so durchgehen, was ihr euch alles angeschaut habt und was ihr verändert habt?
Ja, also dazu vielleicht ein kleiner Exkurs. Textilproduktion findet zu 90% in Asien statt und das auch bei uns. Also für mich war auch anfangs so die Frage so, ist ja auch eine Vision, das wieder zurückzuholen. Ist wirklich, da ist die Globalisierung weiter. Textilproduktion ist eines der Industrien, wo einfach noch sehr viel manuell getan wird. Und das heißt also, wenn ich komplexe Produkte habe, dann sind die Lohnkosten ein Riesenfaktor. Wenn in Deutschland produziert wird, ein Zelt oder sowas, dann würde das am Ende mindestens dreimal so viel kosten für den Endkunden, als es jetzt kostet. Also das will ich vorwegschicken, weil immer gleich in den Köpfen ist, aber warum produziert ihr denn in Asien? Wir produzieren auch am Standort, wir haben eine Produktion auch am Standort, da machen wir Fahrradtaschen und ähnliches, aber der Großteil der Produktion ist bei uns eben auch in
also
Asien.
Also über 90% oder?
Ich glaube 15-20% in Europa, 8% bei uns am Standort und der Rest in Asien, genau. Und das hieß, und da arbeiten wir aber auch sehr langfristig mit dem Produzenten zusammen und da sind wir aber Mitglied der Fairware geworden, um wirklich externe Audits zu haben, den strengsten Standards zu folgen. Wir werden jährlich geratet, die Produktionsstätten, da werden Beschwerdemechanismen etabliert. Da bist du verantwortlich und wirst dafür auch beurteilt sozusagen jährlich, wie gut du dann die Themen, die aufkommen, nachverfolgst mit den Produzenten. Weil das finde ich super spannend, nämlich, kleiner Exkurs, oftmals wird ja quasi nur vorgeschrieben, die Produktionsstätten müssen das und das machen. Aber du bist ja immer Mitteil, du bist ja immer mitverantwortlich als Marke. So ein schönes Beispiel ist, wir haben zwei Saisons nur, nicht wie die Fast Fashion irgendwie 15 oder so oder 20, sondern zwei Saisons.
Und Sommer, das heißt, Winter, oder?
Sommer, Winter und da sind dann die Spitzenzeiten in der Produktion. Und das hat früher auch bei uns zu exzessiven Überstunden geführt in den Produktionsstätten. Und um davon wegzukommen, reicht es ja nicht, denen zu sagen, jetzt hört mal auf mit den Überstunden, sondern da musst du ja anfangen sozusagen zu überlegen, okay, wie kannst du jetzt die Produktionsstätte ganzjährig auslasten? Also was kannst du als Unternehmen, als Marke dazu beitragen? Und so gibt es, jedes Thema hat eine Seite, wo du selber eine Verantwortung hast. Und danach wirst du dann wiederum gemessen von der Fairware, wie gut du die ganzen Themen aufgreifst, wie gut du dahinterher bist. Und genau, und da sind wir jetzt gerade im 11. Jahr in Folge als Leader ausgezeichnet worden. Genau.
Also in eurer Industrie oder?
Du wirst geratet pro Jahr und kriegst eine Punktzahl und wir haben 83 Punkte und ich glaube ab 75 Punkten oder so bist du Leader.
Okay.
Also es ist das Thema Soziales.
Ja.
Und so muss ich jetzt die ganzen Themen durchgehen. Dann quasi folgen wir den Science-Based Targets. Das heißt, wir haben eine weltweite Klimabilanz. Wir wissen also exakt genau, wo wir welche Emissionen verbrauchen oder entstehen lassen. Wir wissen, dass das hauptsächlich durch die Materialien und durch die Energieform unserer Materialproduzenten. Da entstehen die meisten Emissionen. Also setzen wir für GreenShape nur noch recycelte Materialien ein und sind da schon bei knapp 90%. Und auf der anderen Seite sind wir in großen Projekten in der Lieferkette mit unserem Wettbewerb auch dabei, unsere Materialproduzenten auf klimafreundlichere Emissionen umzustellen, auf Klimaeffizienzen zu verhelfen und so weiter.
So, wie sieht das dann ganz konkret aus? Also ihr geht dann zu euren Zulieferern und sagt denen hier, also macht das oder sonst arbeiten wir nicht mehr mit euch zusammen oder...
Das können wir nie sagen. Da, das ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Also Segen oder Fluch, weil okay, diese Hebelwirkung haben wir nicht, dazu sind wir zu klein. Aber Segen, weil so erreichst du auch viel mehr, wenn du es auf Augenhöhe machst und das miteinander machst. Was wir direkt mit unserem Produzenten besprochen haben über die ganzen letzten 17 Jahre, ist immer sozusagen, wir sind immer auf die höchsten Standards gegangen, auf BlueSign, auf GOTS und so weiter. Und dafür mussten die schon auch für uns selber sozusagen, weil die anderen damals noch nie danach gefragt hatten, größere Sprünge machen. Und das war der erste große Transformationsprozess, wo wir auch wirklich sehr strategisch vorgehen mussten und Materialien bündeln mussten, damit wir überhaupt irgendwie in eine Reichweite kommen für eine Attraktivität. Ja. Und wo wir die auch wirklich an Bord nehmen mussten und mit denen langfristig Strategien machen. Also wo wir richtig kämpfen mussten, Schrittchen für Schrittchen alleine laufen mussten, weil kein anderer danach gefragt hat. Mit den Klimaemissionen ist es anders. Da war von vornherein klar, also das werden wir jetzt nicht alleine schaffen. Da werden wir jetzt nicht hängen gehen können und sagen, lieber Produzent, stell dich mal eben bitte um für uns. Sondern da haben wir uns an unser Branchenverband gewandt, die European Outdoor Group. Und haben das da eingebracht und haben es mit denen besprochen und die haben dann einen Klimaexperten engagiert, der dann einen Plan ausgerollt hat und dann haben wir andere, da sind andere Brands mit dazu gekommen, so dass dann so ein Mapping stattgefunden hat, also die 10 teilnehmenden Brands, wo produzieren die, wo liegen Produktionsstätten aufeinander und dann auch in die Tiefe gegangen, okay, wo haben wir die meisten, wo können wir ansetzen, wo haben wir die größte Hebelwirkung und die größten Überschneidungen, haben dann Energieexperten vor Ort eben reingenommen, die dann Audits gemacht haben und die dann die Produktionsstätten begleitet haben bei den einzelnen Maßnahmen.
Was würdest du Leuten antworten, die sagen, Nachhaltigkeit kostet zu viel? Mit deiner Erfahrung, die du gesammelt hast?
Das ist natürlich eine sehr einseitige Perspektive, also oder eine sehr beschränkte Perspektive. Ich denke so, ich stelle mir immer so ein bisschen vor wie so eine Schlüssellochperspektive. Wenn ich das Schlüsselloch gucke, natürlich kostet es mehr und es kostet weniger, wenn ich es nicht tue. Für das einzelne Unternehmen garantiert, für die kurzfristige Perspektive garantiert. Wenn wir es einfach ein bisschen weiter aufmachen, dann haben wir oder ganz aufmachen, dann ist es einfach so, wir stehen vor dem Klimakollaps. Das ist so, das lässt sich ja gar nicht mehr, also es lässt sich ja kaum mehr leugnen. Ich verstehe gar nicht, wie es immer noch Leute geben kann, die das erfolgreich verdrängen. Und das heißt, dass die Folgekosten von den Klimaschäden, da gibt's ja wirklich endlos viele Studien darüber, wesentlich teurer sind als die Investition in ich senke meine Klimaemissionen. Mhm. Also das ist das große Ganze, das ist vielleicht zu groß als unternehmerische Perspektive, aber wenn ich jetzt auf die unternehmerische Perspektive gehe und da zumindest so eine mittlere Perspektive einnehme, dann muss ich dennoch erkennen, dass der Klimawandel fortschreitet und dass ich, wenn ich die Augen zumache und das ignoriere, da auch keine Lösungen für mein Unternehmen finde. Aus meiner Perspektive schaffe ich als Unternehmen mir meine Daseinsberechtigung ab, wenn ich ignoriere, dass ich ein Teil des Problems bin und mit meinen Dienstleistungen und Produkten nicht darauf einzahle, dieses Problem mit zu lösen. Für mich ist das ein Stück weit an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens eben auch zu arbeiten. Und das setzt dann schon auch, es ist mühsamer und es ist aufwendiger, setzt aber eine unglaubliche Innovationskraft auch frei. Ja. Weil das, was ja gerade passiert ist, dass viele Unternehmen weggucken. Und Probleme nicht anzuerkennen, heißt ja nicht, dass die Probleme jetzt weg sind, nur weil ich sie nicht angucke. Und stattdessen die Unternehmen diese Probleme anzugucken und zu akzeptieren, das sind aber ein Haufen Zielkonflikte und es ist sehr komplex und es kostet auch was. Aber wie schaffe ich da jetzt konkret Lösungen? Das setzt ja Innovationskraft erst frei. Und das schafft relevante Lösungen für unsere Zeit.
Wie definiert ihr Innovation für euch? Also wie entscheidet ihr, was ihr macht und was ihr vielleicht nicht macht? Also es gibt ja noch vieles, was man zum Positiven hin auch verändern kann. Auf der mittleren Sicht, wie trefft ihr dort die Entscheidung, was jetzt Priorität hat, was sich lohnt, was sich vielleicht nicht lohnt?
Vielleicht so zwei wesentliche Perspektiven. Das eine ist, wir sind ein Autounternehmen. Unsere Daseinsberechtigung ist es, dass wir geile Produkte machen, die den Menschen, die den Menschen Freude bereiten, die Natur zu erleben, die Menschen unterstützen, rauszugehen und dabei nicht nass zu werden, dabei eben wirklich ihre ganze Energie drauf zu geben, Natur zu genießen, ob jetzt auf dem Bike oder auf dem Fahrrad und so weiter. Und das steht im Vordergrund. Also wenn wir jetzt, also darum hatten wir uns damals auch im ersten Schritt entschieden, okay, zum Beispiel PFAS, wussten wir schon vor 20 Jahren, ist giftig, gibt's aber noch keine Lösung. Also schweren Herzens setzen wir weiter PFAS ein. Das ist sorgt für die Abweisung von Wasser auf Klamotten oder auf Zelten oder was auch immer, weil sonst verliert unser Produkt die Daseinsberechtigung. Und wenn die Leute nass werden beim Zelten, dann habe ich zwar eine umweltfreundliche Lösung, aber für mein Produkt.
Das Funktionelle nicht. Muss trotzdem.
Genau, also die Funktion steht im Vordergrund. Und dann aber die andere Perspektive ist, und heute sind wir PFAS frei, damit das ganz klar ist. Die andere Perspektive ist, wir gucken uns die Probleme an und wir versuchen diese Daseinsberechtigung so umweltfreundlich wie nur irgend möglich auszufüllen und dafür gehen wir in die Tiefe und analysieren wirklich die Probleme, die da sind, ob das jetzt Schadstoffe sind, Wasserverbrauch, Emissionen, Arbeitsbedingungen, Tierwohl, also aus allen Perspektiven und gucken da nach den umweltfreundlichsten Lösungen, die es nur irgend gibt.
Und wenn die dann teurer sind als andere Lösungen, aber vielleicht besser sind?
Ja, also die Entscheidung, vor denen stehen wir grundsätzlich regelmäßig und da entscheiden wir uns regelmäßig für die, wir gehen diesen Weg aber trotzdem. Also zum Beispiel, wir haben an unserer eigenen Fertigungsstätte, da machen wir so geschweißte Radtaschen und die sind aus so einem Planmaterial und das Planmaterial ist in der Regel PVC und PVC ist Sondermüll und krebserregend und so weiter und so weiter. Und ähnlich wie bei PFAS gab es da eine Lösung und die war auch funktionell. Also wir setzen heute nur noch TPU ein. War aber zu dem damaligen Zeitpunkt mindestens 50% teurer. Und uns war klar, okay, die Konsumenten zahlen das nicht. Die kennen ja noch nicht mal das Problem.
Ja.
Also niemand ist bereit für eine Lösung zu zahlen, wenn er noch nicht mal das Problem kennt. Ja, also wir schlucken schon immer wieder viel Marge und müssen sehr strategisch vorgehen, wie wir das denn wieder aufholen für uns, wie wir das denn schaffen.
Und gibt es so Momente, wo du genau so ein Gefühl hattest, gesagt hast, okay, das kostet jetzt 50% mehr, der Konsument zahlt aber nicht das Premium, wir machen es trotzdem, weil wir davon überzeugt sind und hinterher hat sich das ausgezahlt?
Ja, also so ein klassischer Fall, finde ich, war bei Bluesign. Bluesign ist der höchste Textilstandard für Kunstfasern. Weil da der ganze Prozess quasi so irgendwie sauber wie nur irgend möglich effizient und so weiter ist. Und nicht nur das Endprodukt, sondern eben da ist auch die Abluft, das Abwasser, die Maschinen, alles was reinkommt, ist zertifiziert. Also es ist ein sehr komplexer Prozess und damit ein sehr komplexer Standard, aber damit wirklich der höchste Standard. Und wir haben das als Grundlage genommen, als eine von vielen Grundlagen für unser Green Shape, weil das so ein Metasiegel ist, das auf eben höchsten Standards basiert. Und damals war eben auch klar, okay, wir sind die Einzigen, die danach fragen und die Produzenten tun sich echt schwer und wir setzen es aber trotzdem drauf. Und was ich erlebt habe und das erlebe ich immer wieder, ist dieses, wenn du dich dafür entscheidest, das eben trotzdem zu tun, auch wenn es am Anfang, du kannst es am Anfang nicht durchdeklinieren. Wenn du es am Anfang durchdeklinieren würdest, kommst du auf zu hohe Kosten.
Zu viele Abers.
Genau. Und dann aber auf dem Weg dahin habe ich es bisher jedes Mal erlebt, okay, trotzdem gehen jetzt Türen auf, trotzdem kommen es andere Wettbewerber dazu, die auch daran interessiert sind. Plötzlich erkennen die Produzenten natürlich auch durch unsere Arbeit, dass es denen ja auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil gibt. Dann kommt noch eine EU-Regelung vielleicht noch dazu, die auch mal hilft. Dann gibt's die ersten Konsumenten, auch vor allem, wenn man es dann eben tatsächlich eben nicht nur hier und da macht und sich wundert, warum die Konsumenten nicht nachfragen. Also du hast 80% der Kollektion konventionell und sagst, ich probiere es jetzt mal aus hier mit den beiden Produkten und wunderst dich dann, warum die Kundinnen nicht drauf anspringen. Dann kann ich dir sagen, ja, weil der Rest eben konventionell ist und die zwei, die fallen nicht auf. Die Erfahrung habe ich eben auch mal wieder gemacht. Wenn wir den Mut haben, das zu tun und damit eben auch eine Kraft innerhalb der Marke entwickeln, das zu kommunizieren, entfaltet das auch wieder eine Sogwirkung. Ja, also wir sind immer schneller vorwärts gekommen und dann doch irgendwie besser mit den Preisen zurechtgekommen, als anfangs auch nur irgendwie absehbar.
Ich wollte gerade über das Thema Kommunikation sprechen. Habe gerade drüber nachgedacht. Kaufen die Konsumenten bewusst eure Marke, weil sie genau dieses Nachhaltigkeitsversprechen haben wollen oder kaufen manche das auch aus Versehen?
Bestimmt auch aus Versehen, weil wir echt gute Produkte machen. Und es war schon immer so, dass wir nie nur aus Nachhaltigkeit uns positionieren konnten. Es geht gar nicht. Kein Mensch in der Outdoor-Branche kauft ein Produkt nur aus Nachhaltigkeit, sondern das muss funktionell sein, das muss schön sein, das muss passen, das muss die richtige Farbe haben, es muss modern sein und so weiter und so weiter. Also das war immer on top. Was wir durch unsere eigenen Marktstudien kennen, wissen über unsere Kundinnen und das Kaufverhalten ist, dass wir eine Marke sind, der vertraut wird, also überdurchschnittlich viel vertraut wird. Und dass das erste, warum werden wir gekauft, aus Qualitätsgründen. Also, aber das ist auch, ich glaube, da überschneidet sich einfach viel. Gell? Qualität und Nachhaltigkeit ist einfach auch ein Zwillingspaar. Das
und dann auch noch in dem Aktivitätsfeld, Outdoor-Aktivitäten.
Ja. Ja.
Würdest du einen VD-Kunde erkennen, wenn er in ein Outdoor-Geschäft gehen würde?
Wenn er VD trägt, auf jeden Fall. Das ist dann schon so ein Laserblick-Thema entwickelt.
Ohne dass er eure Produkte trägt. Sozusagen, der kauft uns. Wir hatten Alicia Lindner im Podcast von Berlin, der Naturkosmetik, und sie hat gesagt, das ist der Berlin Glow. Ich erkenne in der Parfümerie oder in der Drogerie erkenne ich meine Kunden.
Also ich erkenne auf jeden Fall meine Wunschkunden.
Du sagst oft, wir müssen... Ich weiß nicht, ob du das oft gesagt hast, man spricht heute viel darüber, muss Wirtschaft neu denken. Alles das, was du gerade so gesagt hast, geht ja in die Richtung, dass man nur am Profit quasi festhält, sondern sich auch andere Dimensionen anschaut. Oder dass man vielleicht auch manchmal Sachen macht, die nicht nur kurzfristig Erfolg bringen, sondern die mittelfristig oder langfristig richtig sind. Was heißt Wirtschaft neu denken für dich und welche Rolle spielen Familienunternehmen in dem Kontext?
Also ich glaube, ich würde nie sagen Wirtschaft neu denken, weil ich finde, das gehört einfach dazu. Weil ich, also so wie es momentan oft läuft, ist, dass Wirtschaft einseitig gedacht wird und einfach ausgeblendet wird, was man an Schaden anrichtet. Und dann die berechtigte Frage stellt, ja, aber es ist doch teurer, wenn ich berücksichtige, was ich kaputt gemacht habe. Aber das ist ja eigentlich furchtbar, furchtbar schräg, wenn man so nachdenkt. Also es wird einfach viel Lebensraum vernichtet, es wird Konsumprodukte auf Ausbeutung basiert, es werden Emissionen verursacht, die Klimawandel vorantreiben. Und dann immer wieder die Frage zu stellen, ja, aber es ist doch teurer, wenn ich es nicht mache. Das ist, also wenn man sich das wirklich gibt und da wirklich hinguckt, dann ist es einfach nur sehr, sehr schräg.
Ja.
Und für mich ist Wirtschaften eben...
Aber so denken ja viele Unternehmen unter Umständen noch in einem kapitalistischen System.
Absolut. Gucken die richtig hin? Also geben die sich das? Also ist es so, dass sie das angucken und das wissen und das ganz bewusst wissen? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil also wenn du das als Mensch zulässt, dass du Schaden anrichtest... Und dir auch noch die Frage stellst, ob das teurer ist, wenn ich es nicht tue. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass mehr Mut dazu gehört, eben hinzugucken, in den Abgrund zu gucken, das zuzulassen.
Und was mehr Haltung auch. Ja.
Was das auch anrichtet, dass es eben auch Scham anrichtet und dass das vielleicht auch eine Hilflosigkeit, also tatsächlich, ich glaube, wenn wir sagen, Wirtschaft neu denken, um deine Worte aufzugreifen, hieße das für mich auch, Emotionen zuzulassen. Heißt es für mich eben auch, wirklich da reinzudenken und reinzufühlen in das ganzheitliche Denken der Wirtschaft. In das ganzheitliche Schauen, was richtet mein Wirtschaften an? Was ist meine Aufgabe als Unternehmer? Die Aufgabe neu denken oder... Ich würde sagen, im klassischen Sinne eigentlich ausleben. Denn in unserer Verfassung steht auch nicht, die Wirtschaft diene dem Profit Einzelner, sondern da steht drin, Eigentum verpflichtet. Zum Gewohle aller oder zum Gemeinwohl. Also in der bayerischen Verfassung steht sogar wortwörtlich drin, die Wirtschaft diene dem Gemeinwohl. Also eigentlich ist es ursprünglich schon so angedacht, dass die Wirtschaft jetzt nicht dem Zwecke Einzelner dient, sondern die Wirtschaft ist dazu da, dem Gemeinwohl zu dienen. Und das soll sie tun und sie soll keinen Schaden anrichten. Und meine ganz simple Auffassung ist, dass ich als Wirtschaftslenkender verstehen muss, welche Auswirkungen mein Handeln hat und dafür Verantwortung zu übernehmen. Ja.
Du hast auch eine Videobotschaft an unseren aktuellen Bundeskanzler Friedrich Merz vor ein paar Wochen aufgenommen, die ich in Social Media gesehen habe. Worum ging es da?
Herr Merz hat gesagt in irgendeinem Interview, dass, also ich krieg's jetzt nicht zitatgemäß hin, aber von der Aussage her war es mehr oder weniger so, dass unser Klimaengagement in Deutschland sowieso kaum eine Wirkung hat, weil wir irgendwie nur 1% aller Emissionen verursachen und von daher so, was soll's, so in die Richtung. Und das fand ich wirklich verantwortungslos, als oberster Lenker von Deutschland sowas zu sagen, weil das raubt ja quasi die komplette Energie von all denen, die sich wirklich einsetzen für Klimaschutz, die Verantwortung übernehmen und es nimmt die Hoffnung, es nimmt den Optimismus, es verleugnet total die Vorreiterposition von Deutschland als Technikland, als drittgrößte, ich habe erst viertgrößte gesagt in meinem Appell, wurde mir gleich gesagt, drittgrößte Industrienation der Welt. Und auch natürlich die Auswirkungen unserer Wirtschaft in den gesamten Lieferketten. Also es geht ja nicht nur darum, was Deutschland im Moment in Deutschland produziert, sondern welche Auswirkungen hat unser Konsum weltweit und auch, was haben wir denn in der Vergangenheit schon produziert an Emissionen. Also da sind wir, glaube ich, insgesamt an 8. Stelle weltweit. Mhm. Also es hat sehr wohl eine sehr große Auswirkung. Einerseits, das wird damit total verkannt, und andererseits eben auch diese Signalwirkung. Ich finde, das ist so zynisch, wenn du jemanden sagst, du kannst sowieso nichts bewegen, das zieht dir ja komplett den Stecker. Und das ist was ich eben immer wieder erlebt habe bei VD. Wir gehen Sachen an, da glauben wir, da können wir gar nicht viel erreichen. Und wenn du dann die ganze Energie eben drauf tust und den Mut hast, was anzugehen, den Mut hast, ein Problem anzuerkennen und dafür Lösungen zu finden und nicht Begründungen, warum das sowieso nicht funktionieren kann, So entsteht Innovation, so entsteht aber auch Hoffnung und so entsteht auch eine Sogkraft, dass andere Leute Lust haben mitzugehen. Und ich denke, das ist doch die Urrolle eines Kanzlers, sowas zu machen, eine Leitfigur zu sein, eine Leitfigur, wir schaffen das, wir gehen den Weg, es ist schwer, natürlich ist es schwer und wir werden dadurch einiges durchmüssen, aber zu sagen, das hat sowieso keine, ist sowieso egal, das finde ich wirklich Mut und Kraft und saftlos und nicht eines Kanzlers würdig.
Nimmst du einen Paradigmenwechsel wahr in der neuen Bundesregierung im Vergleich zu der vorherigen?
In dem Punkt jetzt, mhm. oder? Also Klimaengagement spielt kaum mehr eine Rolle. Also da muss man wirklich deutlich hingucken, um zu sehen, wo jetzt was pro Klima gehandelt oder agiert wird. Das wird viel in vermeintlicher Technologieoffenheit gehandelt. Technologieoffenheit ist für mich aber so ein bisschen gleichbedeutend mit auch einer Führungsschwäche mhm. und einer Einladung zur Verzettelung. Nicht eine Einladung für Innovationskraft pro Lösungsfindung, sondern so machen wir mal alle was. Und ich kenne das aus dem Unternehmen, wenn du sagst, wir lassen jetzt alles mal offen und geben keine Richtung vor, dann schaffst du aber keine Innovation. Ich finde, du musst das Problem benennen und du musst aber auch sagen, wo soll es denn hingehen? Und dann entsteht Innovationskraft und das vermisse ich.
Du hast 2024 das Bundesverdienstkreuz bekommen vom Bundespräsidenten als Anerkennung für dein Engagement als Familienunternehmerin, aber auch für Menschenrechte und Umweltschutz. War es richtig? Oder habe ich etwas vergessen?
Ja, ich glaube schon, ja.
Genau. Hat dich das stolz gemacht?
Ja, es hat mich dann stolzer gemacht, als ich anfangs zugelassen hatte, weil ich schon ganz stark so denke, dass ich, also ohne mein Team kann ich sowieso nichts erreichen und das ist ganz, ganz wirklich meine innerste Haltung und ich bin mit meiner Familie, was total schön war. Ich hatte meine 4 Kinder und meinen Mann dabei und wir waren dann in der da bei der Verleihung und ich hatte immer noch diese Haltung, ich bin hier für mein Team und mhm. dann bist du ja so ein bisschen, das ist ja wie ein Stellvertreter-Geschichte so und so hatte ich das so und dann aber stehe ich inmitten dieser ganzen tollen Menschen, die alle ausgezeichnet wurden und in dem Moment hat mich das so stolz gemacht mit jeder Rede, die dann jeder Laudatio, die du gehalten hat, dachte ich mir so, oh, ich darf hier auch sitzen. Das hat mich, also da habe ich gespürt, mich das schon mit Stolz erfüllt, ja. War schön.
Wenn eines Tages Nachhaltigkeit selbstverständlich ist, was würdest du dann tun?
Oh, da würde ich mich sehr freuen. das wäre wirklich ein Lebenstraum erfüllt, ja.
Wir kommen zu den letzten drei Fragen, die wir so oder so ähnlich an jeden Gast stellen. Erste Frage ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen, was dich besonders begeistert hat?
Jetzt hoffe ich, ich kriege den Namen richtig. Es ist auf jeden Fall Impulsion von Olga Tokarczuk. Und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich den Namen bestimmt falsch gesagt habe. Aber das hat mich, ich bin im Frauenliteraturkreis und da haben wir das Buch gelesen. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil das in dem Buch so einen Perspektivwechsel hervorruft, wo du plötzlich merkst, dass das ganze Buch so aufs Glaubenssätzen basiert hat und plötzlich findet so ein Perspektivwechsel statt und alles erscheint in einem anderen Licht und das noch in Verbindung mit, also ganz stark in der Natur, aber andererseits eben in der Gesellschaft und das hat mich sehr inspiriert. Also das hat bei mir was ausgelöst, weil ich das immer so spannend finde, Perspektivwechsel und Glaubenssätze auflösen. Und ich finde, da liegt eine unglaubliche Kraft drin. Ja.
Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Was ein Lebensthema ist, ist Geduld. Ich übe mich auf jeden Fall ganz stark darin, mir Perspektiven anzuhören, die ich nicht mag oder die gegen meine Glaubenssätze sind und einfach nur geduldig zuzuhören, damit ich verstehe und wirklich begreife, was damit gemeint ist und nicht gleich mit einer Rhetorik oder einer Retorte rausschieße. Das lerne ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende.
Vielleicht lädt Bundeskanzler Merz sich ja dann auch nochmal ein.
Da kann ich es bestimmt auch nochmal üben.
Die letzte Frage ist, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte von VD möchtest du einmal geschrieben haben?
Okay, die Überschrift muss lauten quasi, sie zeigte, dass Wirtschaft anders möglich ist, dass Wirtschaft nachhaltig möglich ist.
Liebe Antje, vielen Dank für das spannende Gespräch und deine Perspektiven.
Gerne. Vielen Dank. Danke. Hat mich sehr gefreut.
Danke dir.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.